Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Meine Damen und Herren, ich darf Sie auch im Namen von Amundi recht herzlich zu unserem Marktupdate-Call begrüßen. Es freut mich, dass Sie sich wieder so zahlreich eingewählt haben. Und es ist auch wieder eine Freude zu sehen, dass wir wieder sehr viele Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz heute begrüßen dürfen. Wie angesprochen, mein Name ist Alexander Koch und ich verantworte bei Amundi die vertrieblichen Aktivitäten hier in Deutschland. Bevor wir loslegen und uns mal die Auswirkungen der Midterm-Elections in den USA näher betrachten und anschauen, vielleicht noch ein, zwei Wörter zum Ablauf. Für alle Teilnehmer aus Deutschland, die Präsentationen, die gezeigt werden, werden Ihnen selbstverständlich im Nachgang zugeschickt. Für die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz, da möchte ich Sie bitten, in altbekannter Manier für die Präsentation auf den Amundi-Ansprechpartner zuzugehen. Und ganz wichtig, wie ebenfalls angesprochen vorher, über das Chatfenster haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Fragen an die Referenten zu stellen, können auch nur die Referenten einsehen. Und wir werden nach Ende des jeweiligen Vortrages natürlich hier Zeit einplanen, um durch die einzelnen Fragen durchzugehen. Sollten Fragen nicht beantwortet werden können, dann wird der jeweilige Selbstansprechpartner auf Sie zukommen mit der nötigen Antwort von Ihrer Seite. So, ja, was haben wir heute vor? Wir werden uns natürlich mit dem Thema US Midterm Elections genauer auseinandersetzen und da freue ich mich sehr, unseren Gastreferenten Herrn Dr. Josef Bramel auch mal anzukündigen. Ist einer, kann man sagen, der profiliertesten USA-Experten unserer Zeit, sehr, sehr viel Erfahrung und ich freue mich da schon im Nachgang zu hören, welche Auswirkungen das es hat. Der Kampf um den Senat und um das Repräsentantenhaus ist ja im vollen Gange. Auswirkungen einfach mit kleinen Einschätzungen des Wahlgeschehens und natürlich auch, welche möglichen Auswirkungen hat es auf die Märkte oder auf uns hier in Europa. Dazu später aber auch ein bisschen mehr, auch mit einer detaillierteren Einleitung. Starten möchte ich aber mit meiner Kollegin Frau Helene Windischbauer, unsere Head of Multi-Asset und Retail Solutions hier in Deutschland, in altbekannter Manier über die Kapitalmärkte ein bisschen zu sprechen. Und ich freue mich auf deine Ausführungen, Helene, und würde das Wort an dich geben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexander. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute sehr, das Mark-Update wiedergeben zu können. Schauen wir gleich mal auf die erste Seite mit unserem Überblick. Ja, was sind die aktuellen Themen? Interessanterweise, da werden wir nachher noch einiges hören. Die rote Welle ist wohl ausgeblieben, ein enges Rennen um die Sitzverteilung in den beiden Kammern. Auf der konjunkturellen Seite hatten wir einiges an Daten. Interessant, vor allem Wirtschaftswachstum in der Eurozone als auch in den USA hier im dritten Quartal, und zwar in beiden Regionen besser als erwartet. In der Eurozone leider ein Inflationsrekordwert von 10,7. China schwächelt aufgrund der Null-Covid-Politik. Allerdings die Spekulationen über die langsame, vorsichtige Abkehr von der Null-Covid-Politik hat die Aktienmärkte aber auch kurzfristig zeitweise auch noch mal etwas beflügelt gehabt. Dann in Deutschland ein starkes BIP-Wachstum, in den USA genauso und spannend in den USA im ISM. Die Auftragseingänge haben sich erholt und die Arbeitslosenquote steigt leicht auf 3,7%. Was passiert bei den Notenbanken? Ja, wir hatten die FED. Hier war ein nächster 75-Basispunkt-Schritt gemacht worden. Interessant ist, was so in der Pressekonferenz oder eben in dem, was noch herausgegeben wurde von der FED, die Botschaft war. Also zum einen hat die FED, möchte sich mehr Flexibilität offen lassen, aber hat auch angedeutet, dass ein möglich höheres Endniveau von uns zu erwarten sei. Dann die EZB auch 75 Basispunkte gemacht, entsprechende Anpassungen ihrer monetären Geldpolitik angekündigt und die Bank of England im gleichen Kanon auch eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Wie sieht die Entwicklung rechts seit Monatsbeginn aus? Aktien, Euro-Stocks positiv, hier auch vor allem konjunkturell Hoffnung, gerade hinsichtlich Chinas Öffnung. S&P tut sich etwas schwerer, auch vor allem aufgrund der Berichtssaison, minus 3,2%. Renditen sowohl bunt als auch in den US-Treasuries nochmal leicht ausgeweitet. Bund sind wir aktuell bei ca. 2,18. In der Spitze waren wir seit Monatsanfang bei 2,38%. Die Zinsen sind auch hier vor allem am kürzeren Ende angestiegen. Das gilt nicht nur für den Bund, das gilt auch für die US-Seite. Also hier auch nochmal rein von der Zinserwartung nochmal an den kürzeren Ende nochmal leicht nach oben geschoben. Bei den Unternehmensanleihen hatten wir eine Einengung der Spreads gesehen, positiv zu bewerten. Rohstoffe, Dollar und Euro, US-Dollar etwas hin und her gegangen. Zunächst war der US-Dollar schwächer, ist dann aber auch wieder stärker geworden. Öl auch noch im Aufwärtsschub. Vielleicht schauen wir mal auf die nächste Seite, denn das interessante Thema ist natürlich die Kongress- und die Senatswahlen. Und ich bringe deshalb so schnell auf diese Seite, weil nämlich gesagt wird, laut Studien, und man sieht es auch, dass die Börsen rund um diese Midterm-Elections immer einen ganz guten Lauf haben. Also wir sind mal gespannt, ob und wie lang dieser Lauf anhält. Es ist noch nicht ganz klar, wie wir den Wahlausgang zu lesen haben, beziehungsweise was genau auf uns zukommen wird. Das ist noch ein bisschen offen, aber da verweise ich natürlich auf unseren Experten. Hier sehen Sie einfach den Überblick zum einen Senat oder Repräsentantenhaus, was zu unserem Zeitpunkt der Präsentationsvorgabe so der Stand war. Ansonsten haben Sie auf der rechten Seite, und das ist ganz interessant, die Themen, die die Wähler umgetrieben haben. Und es war tatsächlich die wirtschaftliche Entwicklung, Inflation, Preise, Fiskalausgaben, aber auch Themen wie Kriminalität, Migration, aber auch Abtreibung. Also hier gibt es viele Themen, grundsätzlich natürlich zu verorten, dass Wirtschaftsthemen mehr den Republikanern als bessere Einschätzer zu sehen sind. Aber damit konnten sie nicht punkten, denn der Herr Trump hat sich da ein bisschen vielleicht zu stark hineingedrängt. Aber bitte hier gehen wir natürlich nochmal der Frage nach, wenn Herr Dr. Brammel darüber spricht. So, auf die nächste Seite bitte. Und hier sehen wir einen Überblick über das dritte Quartalwachstum, denn das Q3-Wachstum in den USA als auch dann in der Eurozone Deutschland hat zum einen die Erwartungen übertroffen. In den USA sind wir mit 2,6 annualisiert, deutlich stärker als die beiden Vorquartale. Und hier, Hintergrund hierfür ist zum einen der Rückgang des Handelsdefizits, aber nach wie vor noch ein starker Konsum in den USA und auch noch breite Staatsausgaben. In der Eurozone und in Deutschland, also im Eurozoneland, lag der Wachstumsanstieg im dritten Quartal bei 0,2%. Deutschland überraschte hier mit 0,3%. Hier trugen vor allem private Konsumausgaben zum Wachstum bei. Allerdings deuten die PMIs in Europa auf einen sehr, sehr schwachen Start ins vierte Quartal hin. Also es ist zu erwarten, dass wir eine positive Überraschung nicht unbedingt im vierten Quartal sehen, denn die PMIs in Europa lagen mit 46,6 deutlich im Kontraktionsfeld für die wirtschaftliche Entwicklung. Auf der nächsten Seite sehen wir, was an den Anleihen, US-Staatsanleihenmärkten passiert ist, aufgrund der Zinserhöhung um 75 Basispunkte. Das war weitestgehend erwartet von der Fed. Insgesamt hat sich aber natürlich die Erwartungen weiter nach oben verschoben, denn die wichtigsten Botschaften, die aus der Zinserhöhung und aus der Kommentierung mitzunehmen sind, sind folgende, nämlich hinsichtlich der Entwicklung der Wirtschaftsindikatoren in den USA. Da gibt es wirklich überhaupt keine Gründe für die Fed, weniger hawkisch zu sein. Denn vor allem die Serviceinflation und auch der Arbeitsmarkt ist nachlaufend. Also das kann noch ein bisschen dauern. Und es ist auch klar, dass die Wirtschaft derzeit noch von den Fiskalpaketen unterstützt wird. Deshalb auch das gute Q3-Ergebnis. Nach wie vor, das hat auch die Fed gesagt, wird sie weiter auf die Datenlage reagieren und sie wird nicht mehr den Fehler machen, sich mit den Äußerungen, wie die Inflation ist, vorübergehend festzulegen. Also das wird sie vermeiden. Deshalb ist es etwas schwierig, eine klare Forward-Guidance bekommen wir dadurch nicht. Insgesamt wird die FED auch flexibler werden hinsichtlich ihres Erhöhungszyklus, also wie der Erhöhungspfad weiter vonstatten geht, da wird sie etwas flexibler werden. Was aber ziemlich klar ist und haben auch auf die Märkte darauf reagiert, dass die Zielrate aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks höher liegen wird als bisher angenommen. Daraufhin haben die Märkte derzeit eine Terminal Rate, also eine Zielrate von zwischen 5 bis 5,25 eingepreist. Nebenbemerkung, wir von Amundi gehen von einer Zielrate von 5,25 aus. Rechts sieht man auch sehr gut die Zinskurven. Die zeigen vor allem den starken Anstieg am kurzen Ende. Sie haben hier die Zinskurven 2,5, 2,10 und 2,30 mit jeweiligen Farben. Und man sieht eben sehr deutlich, dass die Invertierung der Zinskurven vor allem durch den stärkeren Anstieg am kürzeren Ende zu begründen ist. Was natürlich eine Aussage ist und gerne herangezogen wird, der Rezessionsindikator, Zinskurve 2-10-Jährige, die ist am stärksten invertiert seit 1982. Und Signal ist da auch ziemlich deutlich, denn vor jeder der letzten US-Rezessionen war die Zinskurve invertiert. Gehen wir mal auf die nächste Seite, bitte. Die FED-Politik, und das habe ich auch jetzt schon angedeutet, hat natürlich mit ihrem Agieren, mit ihren Zinserhöhungen auf die Datenentwicklung natürlich entsprechende Spuren an den US-Anleihemärkten hinterlassen. Sie sehen hier zwei Grafiken. Zum einen mal haben wir hier abgetragen den ISM-Einkaufsmanager-Index in den USA gegenüber den US-Jahreszinsen und die Volatilität auch gegenüber den US-Jahreszinsen. Und hier auf der linken Seite sieht man sehr schön, dass der ISM ja deutlich sich nach unten entwickelt hat. Er ist aktuell so um die 50 in den USA, also weder Expansion noch Kontraktion. Allerdings in der Vergangenheit hat sich die Rendite ja so ein bisschen im Gleichklang mit dem ISM entwickelt. Aber hier sieht man sehr deutlich, dass anzunehmen ist, dass auch kurzfristig, mittelfristig auch hier die US-Zinsen etwas herunterkommen können und sich auch dem ISM angleichen würden. Ansonsten auf der rechten Seite sehen wir auch noch eine sehr hohe Volatilität. Wir sehen das hier im Move-Index in dem blauen, in einem helleren blauen Verlauf, und man sieht hier sehr deutlich im Gleichklang ungemein viel Volatilität am Rentenmarkt und natürlich auch eine entsprechende Ausweitung der Rendite für die Staatsanleihen. Auf der nächsten Seite ist das Thema Inflation. Da stellen wir die Frage, ist hier eine Entspannung in Sicht? Und wir haben es mal ein bisschen aufgedröselt, und das ist eine ganz spannende Übersicht mit zwei Grafiken, und haben die Kerninflation in eine zyklische und eine azyklische Kerninflation unterteilt, hier für die USA. Und wenn man sich die Inflation der zyklischen Part anguckt, das ist vor allem Immobilien oder auch Konsum, dann sieht man, das ist die hellere blaue Linie in der linken Grafik, noch eine deutliche Ausweitung. Die azyklische Inflation, Bildung, zum Beispiel Bildung und Gesundheit, hat sich schon wieder von ihrem Höhepunkt zurückgebildet. Die Zentralbanken sehen allerdings oder haben die Möglichkeit, nur mit ihrer Geldpolitik diese zyklische Inflation steuern zu können oder wieder nach unten bringen zu können. Von dem her ist es so, dass die Befürchtung, dass die Inflation zu breit angelegt ist, ist hier eben nicht zu erkennen. Und man sieht eben sehr schön, dass zumindest die azyklische Inflation schon etwas runtergekommen ist. Und das Gleiche wird nun auch für die zyklische Inflation in den nächsten Monaten zu erwarten sein. Wenn man sich dann rechts die zyklische Inflation und den ISM-Index ansieht, was eigentlich zusammenhängen könnte, sieht man hier auch der ISM-Index hier mit der dunkelblauen Linie. Gleiches Bild wie vorhin, hat sich schon deutlich zurückgebildet um ein Level um die 50 herum. Aber die zyklische Kerninflation ist noch nicht mit im gleichen Maß noch nach unten gekommen. Also hier haben wir eigentlich ganz guten Ausblick, dass zumindest in den USA hier eine Entspannung in den nächsten Monaten in Sicht sein könnte. Die nächste Seite, bitteschön, zeigt uns den US-Arbeitsmarkt. Ja, wie sieht die Lage am US-Arbeitsmarkt aus? Man kann es mit einem Wort sehr schön beschreiben, robust. Der Arbeitsmarkt hat im Oktober 261.000 neue Stellen geschaffen. Das sehen Sie in dem blauen Balken, linke Grafik. Und entsprechend ist die Arbeitslosenquote leicht auf 3,7% gestiegen. Und auf der rechten Seite haben Sie die Anträge auf ersten Folgeanträge zur Arbeitslosenhilfe und die halten sich auf einem niedrigen Niveau sehr, sehr stabil. Also einmal wieder auch blaue Balken und dann die rote Kurve dazu. Interessant ist die Statistik zum Stellenabbau. Und da hat man gesehen, dass viele Technologieunternehmen in den USA schon schon Arbeitsplätze abgebaut haben und auch weitere Kürzungen angekündigt. Und wie man zum Beispiel auch bei Twitter oder Meta das auch zu erwarten hat, denn hier um die prominenten Fälle zu nennen. Die nächste Seite gibt Ihnen wieder zum Abschluss einen Blick auf unsere Positionstabelle. Aktien sind wir noch vorsichtig, Unternehmens-EM-Anleihen neutral, Duration positiv, Öl und Gold neutral. Ja, an der Stelle möchte ich gerne schließen und freue mich auf Ihre Fragen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Helene. Meine Damen und Herren, wie vorher angesprochen, die Möglichkeit besteht, über das Chatfenster Fragen zu stellen, die wir hier sammeln werden, um sie danach zu stellen, logischerweise. Sind auch schon ein paar eingegangen. Starten wir doch gleich mal mit der ersten. Geht ein bisschen um den Inflationsverlauf in 2023 und 2024, also ein bisschen weiter in die Zukunft. Wie sieht Amundi denn aktuell den weiteren Verlauf der Inflation in diesen Jahren?
Ja, das werden wir sehr oft gefragt, wie hier unsere Einschätzung ist. Also für 2023 unterscheidet es sich schon hinsichtlich USA und der Eurozone. Also für die USA gehen wir davon aus, dass 2023 wir eine Inflation von 4,1% haben werden. Wenn man das mit der Eurozone vergleicht, sind wir bei 7,5. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Fed durch ihre Maßnahmen ja schon einiges am beizutragen ist, die Inflation nach unten zu bringen, beziehungsweise aber auch wir in Europa einfach noch das Thema der hohen Energiepreise und Nahrungsmittel haben. Ist natürlich mit Unsicherheit behaftet, aber wir in der Eurozone haben einfach noch ein bisschen andere Gegebenheiten. Wenn man sich dann das Jahr 2024 ansieht, kommen wir ein bisschen enger zusammen. Zum Beispiel in den USA haben wir dann ca. 2,3% Inflationsentwicklung. Und in der Eurozone 3,2, also da kommen wir dann auch schon richtig in die Gegenden dahin oder dorthin, die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik auch anstreben.
Sehr gut. Ein Wort in Richtung Rezession. Wie viel Rezession ist in Europa und in den USA bereits eingepreist? Sind noch Themen, wo du davon ausgehst, auch das könnte die Märkte nochmal überraschen?
Ja, das ist auch etwas, mit dem wir unseren Kunden immer wieder diskutieren. Also die Bewertungen sind ja schon deutlich günstiger geworden. Also das heißt sowohl für Europa als auch für die USA. Allerdings denke ich, ist es durchaus zu erwarten, wenn nochmal größere Rezessionssorge aufkommen, dass wir nochmal weiter in den Bewertungen nach unten rutschen. Also da ist nochmal durchaus Möglichkeiten gegeben, dass wir noch weiter nach unten kommen. Ich meine, unser Rat ist zu sagen, beispielsweise bei US-Aktien weiterhin auf Value zu setzen und in Europa einfach noch vorsichtig zu sein. Denn hier haben wir das Thema der Energiekrise, der weiteren Entwicklung des Kriegs in der Ukraine. Und was auch noch interessant werden kann, sind dann die Quartalsberichte im vierten Quartal von den Unternehmen. Denn hier haben wir nochmal einiges an Downgrades bei den Corporate Earnings zu erwarten. Also wir sind noch nicht raus. Um das eben nochmal abzuschließen, eine richtig dicke Rezession ist da natürlich noch nicht eingepreist.
Dann haben wir ja die Value-Frage schon beantwortet, dann springe ich aber nochmal auch zum Wechselkurs. Wie lange sehen wir den Eurokurs gegenüber dem US-Dollar unter Druck?
Ja, also da ist es so, dass wir hinsichtlich der Währung Euro gegenüber den US-Dollar eigentlich noch bis ins zweite, dritte Quartal nächstes Jahr von einer Stärke des US-Dollars ausgehen und dann ab dem vierten Quartal eher auf eine stärkere Gegenbewegung, also auf eine Gegenbewegung im Euro zu sehen. Das hängt hauptsächlich mit der Zentralbankpolitik ab. Also wir gehen davon aus, dass die Fed Also dass sich bei der FED viel eher natürlich der Nebel lichten wird, inwieweit hinsichtlich der Terminal Rate agiert wird, wird einfach schneller passieren. Hier werden wir einfach schneller erstmal Klarheit haben, während bei der EZB noch einiges vor ihr liegt in Sachen Zinserhöhung und sich aber auch nochmal mit den Gegebenheiten, wie ich es schon sagte, mögliche Rezession oder die starke Rezession plus die Energiekrise plus geopolitischer Konflikt auch nochmal auf den Wechselkurs auswirken könnte.
Vielen Dank. Ich habe noch eine Zinsfrage gefunden, die würde ich nochmal mit reinschreiben. Wie ist denn gerade die Zinsmeinung und zwar speziell auf die 2- und 10-Jährigen im Bereich USA und Bund?
Also es ist so, dass wir bei den 2-Jährigen auch hier wieder große Unterschiede, also sowohl 2 als auch 10 große Unterschiede USA und jetzt Bund, also Deutschland sehen. USA, die 2-Jährigen bei 4,75, die 10-Jährigen bei 4,14. Und in Deutschland ist es 2,1 für die 2-Jährigen und 2,25 für die 10-Jährigen. Und hier sieht man eben auch sehr deutlich, gerade in den USA, ein weiteres Anhalten dieser invertierten Zinskurve. Bei den Bunds ist es noch eine leichte Steilheit. Das heißt, die 2-Jährigen werden noch unter den 10-Jährigen liegen.
Und dann habe ich noch eine Frage. Ich überlasse dir so ein bisschen, Helen, ob du sie beantworten willst oder ob wir sie uns für den Herrn Dr. Braml aufheben, aber hat einen besseren Bezug auf den Aktienmarkt. Midterms. Wie gehen wir davon aus, sind die Wahlen in 2023 jetzt, die Midterms, wirkt sich das positiv auf den Aktienmarkt aus? Wie reagieren die Märkte?
Also wie gesagt, so rein um diese Midterm-Elections hat man eigentlich eine ganz gute Phase im Aktienmarkt. Also grundsätzlich sind wir natürlich auch nochmal gespannt, inwieweit eine Jahresendrallye nochmal aufkommen kann. Das ist noch nicht so ganz ausgemacht. Meistens hält aber dieser Schwung an den Aktienmärkten nach der Wahl nicht mehr allzu lange an.
Ich werde mir die Frage einfach mal aufheben und werde sie dann 1:1 auch den Herrn Dr. Braml stellen und dann schauen wir mal, wie weit das wir da kommen. Aber in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Helen, für die Ausführungen zu den Märkten und zur Beantwortung der Fragen. Ist noch etliches mehr auch mit dabei. Wie aber vorher angesprochen, die jeweiligen Fragen bekommt der Amundi Sales, die er beantworten wird. Der wird sich mit Ihnen dann in Verbindung setzen mit der nötigen Information. Helen, vielen herzlichen Dank nochmal fürs Update zu den Kapitalmärkten. So, dann würde ich zum zweiten Teil übergehen und wie vorher schon angesprochen, begrüße ich recht herzlich Herrn Dr. Josef Braml, einer der profiliertesten USA-Experten unserer Zeit, seit über 20 Jahren in diversen Positionen tätig, sehr stark in der Politikberatung, in der wissenschaftlichen Politikberatung, auch für Institute und Unternehmen wie zum Beispiel die Weltbank, das Aspen-Institut oder auch tätig als legislativer Berater im amerikanischen Abgeordnetenhaus. Ja, und das macht ihn einfach zu einem sehr gefragten Kenner der Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Und mit diesen einleitenden Worten, Herr Dr. Braml, würde ich mich freuen und freue ich mich sehr auf Ihre Ausführungen mit dem Schwerpunkt zu den US-Halbzeitwahlen, wie angekündigt, und welche Auswirkungen das hat, vor allem für die Beziehungen, für die transatlantischen Beziehungen. Damit das Wort an Sie. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich versuche jetzt nach Frau Windischbauer, die wie immer eine brillante Analyse der aktuellen und gegebenen Trends gemacht hat, darauf aufzubauen, einen Ausblick in die Zukunft zu machen. Da kann ich jetzt noch nicht mit Daten dienen. Das sind noch keine Fakten, aber das sind Szenarien, die Sie als Unternehmer oder Anleger oder die Sie beraten, berücksichtigen sollten, um dann vielleicht bessere Daten und Fakten zu haben. Also ich versuche jetzt Ihnen einen Mehrwert durch Vorausdenken zu liefern. Gehen wir mal von dem aus, was wir wissen. Das hat Frau Windischbauer sehr schön aufgearbeitet. Es war the economy stupid, aber es war schon auch so, dass moral issues, und das sind in den USA Themen der Sexualmoral, ich sage immer moralische Themen unterhalb der Gürtellinie wie Abtreibung oder Homo-Ehe, also der Sexualmoral, die haben die rote Welle gebremst. Wären die Wirtschaftsthemen nicht gewesen, hätte Biden vielleicht sogar beide Kammern behalten können. Das wäre historisch einmalig gewesen, nicht einmalig, aber nicht oft vorgekommen. Aber es war jetzt so, dass zwar die Moral Issues ein Wellenbrecher war, aber es war dann doch so, dass die wirtschaftlichen Themen und vor allem auch die Inflation hier den Ausschlag gegeben haben zugunsten einer republikanischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Darauf lege ich mich schon fest. Und vielleicht auch noch für den Senat. Kann sein, dass wir bis zum 6. Dezember warten müssen, bis zum Nikolaus oder Krampus, wie wir in Bayern das sagen, je nach Ausgang im Senat. Aber es spielt jetzt dann keine Rolle, wie jetzt diese Stichwahl in Georgia ausgehen wird. Und vielleicht ist auch vorher schon klar, denn wir haben es nämlich schon mit einer geteilten Regierung zu tun, sobald nur eine Kammer in anderer Hand ist. Und die Republikaner dominieren das Abgeordnetenhaus und können damit die Gesetzgebungsagenda Bidens blockieren. Ihn zwingen mittels exekutiver Anordnungen, also Dekreten, zu regieren. Das hat keine längerfristige Verbindlichkeit und kann zudem auch noch durch Bundesgerichte angefochten werden. Also schlechte Nachrichten für wirtschaftliche Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen, die doch mehr die Berechenbarkeit wünschen. Zur guten Nachricht. Positiv aus Sicht vieler Unternehmer ist, dass die Mehrheit im Abgeordnetenhaus auch reicht, für die Republikaner reicht, um Regulierungen oder Erhöhung der Körperschaftssteuer zu verhindern. Da kann man von ausgehen. Und wir sollten auch im Blick nehmen, eine gewisse Volatilität, die immer da war, wenn es um die Anhebung der Schuldenobergrenze geht. Das ist eine technische Sache, eigentlich das Geld, was schon ausgegeben worden ist, dann auch noch im Kongress dann zu zertifizieren. Aber das sorgt immer für schlechte Stimmungen. Auch die Ratingagenturen werden da mittlerweile schon nervös, weil die Republikaner könnten das wieder nutzen, um eben dann Ausgabenkürzungen durchzudrücken. Das in Geiselhaft nehmen, also ihre Zustimmung zur Anhebung der Schuldenobergrenze davon abhängig machen, ob eben Ausgaben gekürzt werden. Und das werden sie mit dem Argument machen, mit dem Verweis auf die Inflation, die durch Bidens Ausgabenpolitik bisher ja auch verstärkt wurde. So, jetzt ist es so, dass das inflationstreibende und auch protektionistische Element das ist jetzt eine gewisse Ironie, im Inflation Reduction Act, IRA, beibehalten wird. Das nutzt nämlich beiden Seiten, also Wählern beider Seiten, da werden die den Teufel tun, das zu ändern. Die von Trump dominierten Republikaner sind sich mittlerweile mit progressiven Demokraten einig, wenn es um den Schutz amerikanischer Arbeitsplätze und Industrien geht. Die gehen mittlerweile so weit, dass sie sogar auch die Vergangenheit der Handelsliberalisierungen verteufeln. Also Arbeitsplatz- und Produktionsverluste werden jetzt diesen früheren Handelsliberalisierungen angelastet. Nennen Sie es Trumps America First oder Bidens Handelspolitik für die Mittelschicht. Das sind zwei verschiedene Begriffe desgleichen, also industriepolitische Elemente und Reshoring-Bemühungen. Es geht im Kern darum, Rivalen, und das ist jetzt sehr wichtig, Rivalen wie China und Europa auszustechen. Die europäischen und asiatischen Partner sollten sich also keinen Illusionen hingeben, was die weitere Handelsliberalisierung angeht, etwa die transpazifische Partnerschaft TPP mit Blick auf Asien, da haben ja die Japaner noch drauf gehofft, die haben das ja gerettet, aber werden sie wohl auch nicht mehr dafür kriegen. Oder dann TTIP, wovon hier auch noch viele träumen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich gebe Ihnen jetzt ein Bomo aus einer sehr vertraulichen Runde, also bitte nicht twittern, ein ehemaliger amerikanischer Handelsbeauftragter hat in einer kleinen Runde gesagt, das, was wir mittlerweile in der Handelspolitik unseren Partnern anbieten, ist eine Einladung, ich zitiere, zum Mittagessen während des Ramadan. Da würden Sie fragen, where's the beef? Also da ist kein Beef, da gibt's nichts. Da müssen Sie noch ein bisschen warten. Also die bisherigen amerikanischen Handelsinitiativen schließen Marktzugangsverhandlungen aus, vor allem auch, weil sie durch den Kongress müssen und das wäre nicht möglich. Stattdessen geht es mehr um Angleichung von Regulierungen. Im europäischen Bereich heißt das Vehikel jetzt US-EU Trade and Technology Council oder die Asiaten haben jetzt die schöne Abkürzung IPEF, was für Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity steht. Also schöne Begriffe für im Endeffekt nicht allzu viel. Wir müssen uns gleichwohl darauf einstellen, dass der Raum Asien-Pazifik weiterhin oberste Priorität genießt und nicht das aus amerikanischer Sicht dann doch nicht mehr so interessante Europa. Es gilt jetzt vor allem für die Biden-Administration, Trumps strategischen Fehler zu korrigieren, der ja TPP damals aufgekündigt hat und damit die Zukunftsregion dem Systemrivalen China überlassen hatte. Jetzt sind beide Seiten motiviert, durch eine Opposition gegen China. Demokraten wie Republikaner mit Buy American Bestimmungen werden sie weitere solche Bestimmungen in die laufende Gesetzgebung einfügen und das ist jetzt wichtig, noch umfassendere Lieferkettenmaßnahmen vereinbaren. Also in diesem verschärften geoökonomischen Wettbewerb oder Wettstreit, würde ich sagen, zwischen den Großmächten ist Freihandel nicht mehr das Ziel, um das nochmal ganz deutlich zu sagen an die TTIP-Träumer, sondern Wirtschaft ist das Mittel zum geostrategischen Zweck. Wirtschaft wird als Waffe eingesetzt, um Weltmarkt- und Weltmachtdominanz zu erwirken. Also das ist Geoökonomie, das ist ein ganz anderes Spiel als das, was wir in der Volkswirtschaftslehre noch gelernt haben. Konkret heißt es jetzt für Sie, worauf sollten Sie schauen? Die USA wird dann nach den jüngsten Exportbeschränkungen für Halbleiter, die massiv waren und die auch massive Auswirkungen für uns haben werden, weitere Maßnahmen folgen lassen. Damit sind gemeint Einschränkungen für Produkte, die irgendwas mit künstlicher Intelligenz, Quantencomputern oder zu tun haben oder Vorschriften für ausgehende US-Investitionen in kritische Technologien, Exportkontrolle und regulatorische Aufsicht über Exportlizenzen für Produkte und Lieferketten, da es bei Elektrofahrzeugen, Batterien, Wind- und Solartechnologien, Weltraum- und satellitenbezogene Technologien, Cybersicherheitstechnologien. Also wenn Sie Turnschuhe herstellen, kein Problem, es sei denn, das sind Hightech-Schuhe, dann müssen Sie aufpassen, alles was mit Dual-Use zu tun hat, was auch militärisch genutzt werden kann oder geheimdienstlich brandgefährlich. Da müssen Sie sich entscheiden. Entweder der eine Markt oder der andere, sonst könnten Sie die USA vergessen, wenn Sie sich für die Chinesen auch mitentscheiden sollten. Oder Ihre Geschäfte, wenn Sie die künftig über den Dollar abrechnen wollen, werden Sie auch ein Problem kriegen. Also wir leben in Zeiten der geoökonomischen Rivalität, um es nochmal zu unterstreichen, die USA wollen ihre Führungsrolle behaupten, vor allem im Indo-Pazifik und damit wird Europa noch mehr ins Hintertreffen geraten. Ich habe es angedeutet mit diesem schönen Kürzel IPEF, das ist das eine, aber noch interessanter und konkreter wird die sogenannte Hinwendung nach Asien, der Pivot to Asia, der bereits unter Obama und Vize Biden eingeläutet wurde mit der neuen Quad, also quadrilateraler Sicherheitsdialog, die NATO war das letzte Jahrhundert, das neue Jahrhundert wird die Quad sein. Da haben die Amerikaner Australien, Indien und Japan näher an sich gebunden, um China einzuhegen, einzudämmen. Oder AUKUS, AUKUS geschrieben, AU steht für Australien, USA und dann eben auch noch Großbritannien, UK. Sie werden Gastgeber des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC nächstes Jahr sein. Also da werden die Schwerpunkte gemacht. Ich fasse zusammen, komme zum Schluss, zum vorläufigen Schluss. Die Verbündeten in Asien, wie Sie sehen, werden jetzt nicht nur militärisch enger angebunden, sondern auch wirtschaftlich in die Pflicht genommen, würde es nicht sagen, Tribut zu zollen, aber sich doch zu entscheiden und Amerikas Bemühungen zu unterstützen, China wirtschaftlich und militärisch einzudämmen. Das heißt, Sie müssen jetzt auf Geschäfte mit China die preisgeben, da haben wir große Schwierigkeiten, da haben wir größere Schwierigkeiten als andere Länder, weil wir ja wirklich sehr, sehr international vernetzt sind und auch mit China viele Geschäfte haben. Und deswegen, und nicht nur deswegen werden wir da Schwierigkeiten haben, sondern auch, weil wir eben diese innenpolitische Volatilität, die jetzt wieder ganz stabil aussieht eigentlich. Alle denken, ja, die Welle ist nicht gekommen, alles ist gut. Aber da würde ich die Leute bitten, die rosa-rote Brille abzusetzen. Donald Trump kann wiederkommen, der Mann steht noch voll im Saft. Wenn nicht, dann Ron DeSantis, einer nach seinem Vorbild, würde ich mal sagen. Mal schauen, wie das da weitergeht. Aber ich glaube, da kann man in beiden Fällen nicht so viel Gutes zu erwarten. Die Amerikaner auch, sollte Biden, und wir können ja das nicht ausschließen, dass er nochmal einen dritten Frühling kriegt und nochmal antritt. Es wird weitergehen, dieses Friendshoring, also raus aus China, rein in die westliche Gemeinschaft. Der Druck wird weitergehen, denn die Systemkonfrontation mit Moskau, und das ist das kleinere Problem, sondern vor allem mit Peking, wird massiv weitergehen, egal wer dann im Weißen Haus sitzt und wie jetzt die Wahlen ausgehen werden. Dankeschön soweit. Ich freue mich auf Ihre Fragen und gerne auch auf Ihre Gegenreden, dann könnte ich ein bisschen besser schlafen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Brammel, für die Ausführungen. Es sind auch etliches an Fragen mittlerweile eingegangen durch den Chat. Wir teilen es ein bisschen so auf, Bereich Midterm-Elections auf der einen Seite und die Fragen auf der anderen Seite, die sich stark mit den Großmachtsrivalitäten zwischen USA und China auseinandersetzen oder auch den Folgen der Wahlen für Europa. Erste Frage, ich formuliere es ein bisschen, Sie haben es ja kurz angesprochen, aber ich formuliere es trotzdem ein bisschen neutraler. Wer glauben Sie, wird letztendlich gegen die Demokraten als Präsidentschaftskandidat der Republikaner antreten?
Ich glaube, wenn Gott und Trump es wollen, und da würde ich jetzt nochmal eine höhere Macht über ihn sehen, wobei er das wahrscheinlich bestreiten würde, dann tritt er an. Ich glaube, an ihm kommt keiner vorbei. Ron DeSantis hat ihm jetzt die Show gestohlen. Er hat ja ein richtig spektakuläres Ergebnis daraus geholt. Und er wäre, wenn man das jetzt wirklich rein rational betrachtet, der bessere Kandidat. Er könnte eine umfassende Koalition versammeln. Er hat die innenpolitische Härte Trumps und deckt da die Moral Issues und alles andere ab. Und hat sich auch gegen Mickey Mouse schon angelegt, damit er ja da hier in dieses harte Muster passt. Aber er ist eben nur auf dem Papier besser. Wenn nämlich der Bannfluch Trumps ihn träfe, dann würde es ihm genauso gehen wie Little Marco Rubio und Low Energy Chap. Trump ist da nicht zu unterschätzen, er hat nach wie vor den harten Kern der republikanischen Wählerschaft im Griff und auch deswegen haben alle gekuscht. Die Mehrzahl aller, die jetzt angetreten sind, der 600 auf nationaler und subnationaler Ebene, haben Trumps Lüge geglaubt, dass der jetzt amtierende Präsident eigentlich unregelmäßig da sitzt. Ich meine, glauben nicht alle diesen Schwachsinn, aber sie trauen sich halt nicht, sich gegen ihn zu stellen. Schauen Sie auf Liz Cheney. Wir reden hier vom republikanischen Adel. Tochter von Dick Cheney. Du kannst nicht konservativer sein. Der hat die so kalt gemacht. Die hat immer mit 60-70% Wahlen gewonnen und jetzt ist sie mit 60% durch einen Gegner von Trump unterstützt rausgekegelt worden. Also Machiavelli sagt, du musst nur einen oder eine hängen, dann wissen die anderen Bescheid. An ihm geht nichts vorbei und er hat jetzt vorsichtshalber, und da sieht man, wie ernster denn DeSantis nimmt, ihm schon mal gesagt, weißt du, ich weiß mehr Sachen über dich als alle anderen, das hat er gestern wirklich wortwörtlich gesagt, vielleicht sogar mehr als deine Frau weiß. Der Unterton oder die Fußnote, die ich Ihnen dazu geben würde, ist, er war Präsident, hatte Zugang zu Geheimdienstinformationen und weiß auch Sachen über Ron DeSantis, sollte er mal Händchen mit der einen oder mit dem anderen gehalten haben. Also das würde alles auspacken. Also Trump ist Trump, er schießt hart, sieht man, dass er den ernst nimmt und wenn DeSantis schlau ist, wird er seine guten Karriereaussichten nochmal zurückstellen und mal abwarten, was Trump macht.
Interessant, vielen herzlichen Dank, bleibt spannend. Ich gehe ein bisschen in Richtung Großmachtrivalitäten USA und China und sehr, sehr viele Fragen kamen rein zum Stichwort Taiwan. Wie ist da Ihre Einschätzung, wie geht es weiter, China und Taiwan?
Ja gut, ich war einer derjenigen, der schon deutlich gemacht hat, dass der Bär nicht nur kuscheln will, dass das auch gefährlich werden würde. Ich war überrascht, dass er so schnell zuschlägt, aber ich habe schon für militärische Abschreckung auch gewarnt mit Frankreich, weil wir uns vielleicht im Falle eines Wiedergängers Trumps im Weißen Haus nicht mehr auf Amerika verlassen können würden, habe ich schon für sehr viel mehr Militär- und nukleare Abschreckung plädiert in einem Buch, das ich vorher veröffentlicht habe, auch wegen der Gefahr, dass in Taiwan was passiert und dann ist die Aufmerksamkeit Amerikas endgültig weg von Europa und man sieht schon erste Absetzbewegungen. Die werden sich hier da nicht verausgaben auf dem Europäischen Museum, sondern fest den Blick nach China haben. Und bei Taiwan geht es um sehr viel. Da geht es auch darum, die leistungsstarken Chips, die jetzt auch wirklich nur auf dieser Insel hergestellt werden. Und was die Amerikaner jetzt schon machen, die machen jetzt schon sozusagen ganz nette Angebote, die die Taiwanesen nicht ablehnen können, wenn sie den Paten mal gesehen haben. They make them an offer they cannot refuse. Die haben jetzt ihre Fabriken abzubauen, werden in Europa, nicht in Europa, sondern in Amerika, die Fabriken aufbauen, die saugen das Know-how ab, dass die Amerikaner dann eben auch die ganz leistungsstarken Chips haben und vielleicht auch nicht den Chinesen in die Hände fallen können. Also darum geht's. Es geht jetzt um wirklich Hightech. Wenn es um das geht, da kennen beide Seiten keinen Spaß. Das ist sozusagen so ein Sputnik-Moment. Die Älteren von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, die meisten haben es gehört, nachgelesen. Ende der 50er Jahren haben die Russen mit dem ersten künstlichen Erdsatelliten, die Sowjets damals, die Amerikaner ins Boxhorn gejagt. Die Amerikaner haben schnell viel gemacht, aufgeholt. Und jetzt, was China jetzt macht, beunruhigt die Amerikaner insgeheim. Deswegen hauen sie da auch rein, trennen da die Lieferketten, vor allem im Hightech-Bereich, alles, was ich Ihnen vorhin da deutlich gemacht habe, wo es knirschen wird, wo es noch enger wird und bei Halbleitern, bei ganz modernen Hochleistungshalbleitern, die auch für die Waffentechnologie wichtig sind, da geht es wirklich ums Ganze und da werden jetzt die Amerikaner die Firmen wahrscheinlich nach Amerika holen, auch mit Anreizen. Übrigens auch unsere Firmen, die in Amerika sehr viel bessere Konditionen kriegen werden. Ja, da wird mit ganz harten Bandagen gespielt, nur wir sind nicht so sehr von Amerika abhängig, denken wir als die Taiwanesen. Ich glaube, die können da dieses nette Angebot nur annehmen, dass sie ihre Industrien abbauen und in Amerika wieder aufbauen. Damit sie nicht den Chinesen in die Hand fallen und es soll auch Pläne geben, dass die Chinesen die Taiwanesen ihre Firmen sprengen würden, sollte da wirklich ein Zugriff Chinas sein. Aber alles keine guten Nachrichten für uns, die wir schon drunter gelitten haben, keine Waschmaschinen mehr kaufen konnten, weil Rüstungskonzerne Waschmaschinen kauften, um die Chips auszubauen. Und wir reden jetzt hier vom Low-End, nicht vom High-End.
Okay, wir bleiben mal ein bisschen bei den Aktivitäten der USA im globalen Kontext. Wie sehen Sie denn das Mitmischen der USA im Ukraine-Konflikt? Und ich baue noch mal eine weitere Frage mit dazu. Können die USA dann mit einer gespaltenen Regierung, also keine Mehrheit mehr in den Häusern, ihre Ukraine-Politik auch so weiterführen, wie sie es im Augenblick machen?
Sehr gute Frage. Die hat mich auch schon umgetrieben. Ich habe ja vorher schon ein paar Szenarien für The Pioneer eingeschätzt. Die drei Szenarien habe in dem einen Szenario, das, was ich für am wahrscheinlichsten hielt und das, was wahrscheinlich jetzt auch rauskommt, schon davor gewarnt, dass genau diese jetzt vermeintlich einheitliche Front der USA bröckeln wird. Der Kevin McCarthy, das wird der wohl nächste Mehrheitsführer und damit Speaker of the House der Republikaner, hat schon mehr oder weniger deutlich gemacht, dass es, sollten die Republikaner die Mehrheit im Abgeordnetenhaus übernehmen, keine Blankoschecks mehr für die Ukraine geben würde. Das heißt jetzt nicht, dass die Amerikaner keine weiteren Waffen liefern werden. Das werden sie machen, aber die Rechnungen zahlen dann eben andere. Ich meine, das sind alles keine Geschenke, das wird auf Kredit geliefert, aber die Rechnungen zahlen dann die Europäer, weil es ja um unsere Sicherheit geht. Und ich bin immer überrascht, wenn wir da so viel über Militär reden in unserer Talkshow. Die Resterampe, ich meine, ich habe im Militär gedient. Vor 30 Jahren hieß es, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt und gemeint waren die Amerikaner. Seitdem haben wir die Bundeswehr kaputt gespart und jetzt sollen wir kriegsentscheidend sein. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn jetzt die Kriegsdienstverweigerer unseren Generälen sagen, wie das wirklich ist. Also da sehe ich nicht unsere Kernkompetenz. Wir sind mehr die Trümmerfrauen und Trümmermänner und alles, was dazwischen ist, um der Ukraine dann beim Wiederaufbau zu helfen. Da müssen wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch das Geld, was wir nicht haben. Da könnt ihr mir vorstellen, dass wir als Europäer vielleicht nochmal, wie wir das schon gemacht haben, so einen Hamiltonian Moment haben, also gemeinsame Schulden aufnehmen, dass die 57 Milliarden, die wir hatten, das ist wirklich nur, vielleicht können Sie mich da des Wunschdenkens bezichtigen, aber ich glaube, das wäre eine Lösung, dass wir eben jetzt nicht nur ergrünen und technologisieren, da wir mit den 57 Milliarden gemeinsamen Schulden, sondern dass wir da so einen Ukraine-Hilfsfonds moralisch das verkleistern und eben hier über unseren Schatten springen und damit den Euro eine Chance geben, zur Weltmitleidwährung zu werden, sogenannte Tiefe anbieten, weil was Amerika gerade macht, scheint mir doch wieder mehr in Richtung abgrundtiefe Märkte zu gehen. Wenn Sie nicht wissen, was ich meine, dann glaube ich, haben Sie nicht wirklich Lehrgeld gezahlt, 2007, 2008, dann waren die Verluste, die Sie damals gemacht haben, umsonst.
Vielen herzlichen Dank. Ich bleibe mal noch ein bisschen Stichwort, das angesprochen worden ist von Ihnen. Freihandel ist ja nicht mehr das Ziel der USA. Da geht aufbauend ist die Frage, mit wie viel Protektionismus müssen wir da rechnen mittelfristig von den USA einmal. Und auf der anderen Seite mal mit Blick auf die deutschen Firmen zum Beispiel, stehen wir dann vor der Wahl zwischen China oder USA als Handelspartner? Also gerade schwere Industrien bei uns in Deutschland, wie Autobau, Maschinenbau, welche Auswirkungen könnte das haben?
Auf jeden Fall. Ich nenne jetzt ein konkretes Beispiel, wenn es um Hightech geht. Also alles, was jetzt um den Quantensprung in der Wirtschaft geht und damit auch Militär. Also alles, was mit künstlicher Intelligenz und Big Data, was du dafür brauchst und Supercomputern zu tun hat, also da geht's um alles, da gibt's keine zwei Möglichkeiten, entweder my way or the highway, also wenn wir da falsche Entscheidungen machen, also Huawei, um jetzt da im Joke zu bleiben, Huawei, da müssen wir Deutschen uns genauso festlegen wie die Briten, die ja auch lang rumlaviert haben, wir haben das jetzt auch noch weiter gemerkelt, das hat der jetzige Kanzler auf dem Tisch, also wenn wir aus Huawei rausgehen, werden die Autobauer, vor allem Volkswagen und andere, die da sehr viel Umsatz machen, den Gegenschlag der Chinesen spüren werden, aber das wird kommen. Also wir müssen da rausgehen, sonst wird das einen treffen, was Trump schon angedroht hat. Dann werden uns die Amerikaner nämlich keinen Schutz mehr gewährleisten, auch keinen geheimdienstlichen Schutz mehr, dann sind wir taub und blind. Und auf das werden wir uns nicht einlassen und auch militärisch, glaube ich, haben die Amerikaner sehr viel Druckpotenzial. Also da müssen wir raus und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, in diesem Hightech-Bereich, würde ich auch raten, sich zu entscheiden, frühzeitig zu entscheiden oder Firmen aufzusplitten, den einen Teil nur da im chinesischen Orbit arbeiten zu lassen, den anderen da. Ich glaube, da gibt es keine zwei Möglichkeiten mehr. Da wird mit ganz harten Bandagen gearbeitet. Das hat nichts mehr mit dem, was wir früher so als Protektionismus, als kleinen Schnupfen bezeichnet haben. Das ist da wirklich schon heftig und es kann sogar sein, dass es zur Deglobalisierung kommt. Und Deglobalisierung heißt auch, wenn ich den Gedanken noch hinzufügen darf, ist zwar jetzt nicht direkt gefragt, aber für Ihre Entscheidungen, wenn wir mit dem Decoupling weitermachen, also unsere Wertschöpfungsketten mit China trennen, nur Friendshoring jetzt mit Amerika und Kanada und anderen guten Staaten machen, dann wird das Ganze preistreibend. Globalisierung hat ja die Kosten verringert. Umgekehrt muss dann die Logik gelten, dass Deglobalisierung Preise getrieben hat schon und weiter treiben wird. Und wenn die Preise weiter getrieben werden, also Inflation ist, muss die Notenbank noch härter auf die Bremse steigen oder erstmal vom Gas runter und die Notendruckpresse ein bisschen entschleunigen. Und das, was Sie bisher angesprochen haben, Frau Windischbauer, das war jetzt so, dass wir mit dem Fingerhut ein bisschen Liquidität abgeschöpft haben, also mit Zinserhöhungen. Das ist jetzt nicht dramatisch. Wenn die maturierenden Anleihen nicht mehr ersetzt werden, also wenn wirkliches Quantitative Tightening stattfinden sollte, dann werden die Märkte reagieren, wie Heroinabhängige, denen man sagt, dass sie von Heroin auf Methadon oder auf kalten Entzug runter müssen und da reagieren die immer panisch bis nervös oder nervös bis panisch. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Repo-Krise, als damals schon ein bisschen Quantitative Tightening angedroht wurde.
Zwei Stichwörter. Sie haben angesprochen Deglobalisierung, Sie haben angesprochen Protektionismus. und Auswirkungen, entweder USA oder Japan, China. Deswegen eine Frage, die führe ich direkt mit dazu hin. Wohin führt es dann bei der NATO? Wie wird dieser Staatenbund weitergehen?
NATO jetzt, North Atlantic Treaty Organization, habe ich das recht verstanden?
Oder? Ja, ja, ja.
Okay, okay. Naja, ich habe ja schon angedeutet, dass die NATO, das war noch mehr so ein Vehikel des alten Jahrhunderts und damals gab es ja schon Bemühungen unter Obama, ich erinnere mich noch an den ersten Auftritt an der Siegessäule, als er noch nicht vom Brandenburger Tor sprechen durfte. Er wollte ja damals die NATO schon Richtung Asien näher erweitern. Hat da noch klausuliert gesprochen, Merkel hat darauf reagiert und hat gesagt, ich sehe keine globale NATO. Also damals war schon die Idee, ja, Russen nicht mehr so schlimm, Landesverteidigung, out of area, out of business. Also wir müssen uns schon ein bisschen erweitern im Blick. Damals haben die schon die Chinesen im Blick genommen und wollten die Australier, die Japaner vor allem anbinden und da haben wir nicht mitgespielt, weil wir doch, und im Nachhinein muss ich sagen, klugerweise den Bären ernster genommen haben als die Amerikaner, der wie gesagt nicht nur kuscheln will, auf Landesverteidigung bestanden haben und Panzer waren irgendwann nicht mehr wichtig, es waren schnelle Verlegegruppen, also man wollte schon China in den Blick nehmen. Da haben wir nicht mitgemacht und wir werden auch jetzt nicht wirklich mitmachen, ja, wir haben die Bayern da rumtuckern lassen, sind außen an der Taiwanstraße vorbeigefahren und ob jetzt da so eine deutsche Drachentruppe auch noch rumsegelt, ist jetzt nicht kriegsentscheidend da in der Region und das wissen auch die Amerikaner, also setzen sie auf Quad und das, merken Sie sich bitte, das ist nämlich die neue NATO da, dieser quadrilaterale Sicherheitsdialog, der gegen China geht und da ist jetzt nicht nur Japan dabei, die ohnehin absolut abhängig sind von Amerika und Australien, die mittlerweile auch schon ganz fest an der Seite der USA sind, sondern auch Indien. Und das ist ein ganz interessanter Fall für Sie. Ich meine, man überlegt ja, was ist, wenn mit China irgendwas passieren sollte, was ist der nächste Markt? Indien, da glaube ich, sage ich Ihnen nichts Neues. Und die Amerikaner hatten ja immer damit zu tun, die Inder auf ihre Seite zu ziehen. Nur die waren äquidistant und haben gesagt, wir wollen uns weder mit den Chinesen noch mit den Amerikanern verscherzen. Also wir wollen eigener Pol sein in dieser neuen multipolaren Welt. Wenn das aber jetzt bipolar wird, China und USA, dann müssen die doch näher an den Amerikanern bleiben. Und das haben sie jetzt gemacht nach einem Grenzscharmützel mit China. Sind sie in diese Quad gegangen und das ist richtig elementar für Chinas, für Indiens Außenpolitik, dass die ihre Äquidistanz jetzt da aufgegeben haben und sich an Amerika angelehnt haben in dieser Quad und das andere habe ich auch genannt, AUKUS. Also wo Australien, Großbritannien dabei sind, da ging es ja um die U-Boote, die atomgetrieben jetzt sind und nicht, wie es die Franzosen gerne gehabt hätten, da die Dieseltucker. Da wurden die Franzosen ausgestochen und da haben wir auch gesehen, wie wenig wichtiger das alte Europa ist. Da hat man Verbündeten massiv vorgeführt, zugunsten eben dann der neuen, wichtigeren Alliierten in Asien, die wichtig sind, um China einzudämmen. Vielleicht noch einen Satz, dass Indien nicht in die Mangel genommen wird, den Ölsanktionen zu folgen, ist ja auch vielsagend. Man will jetzt für den alten Kontinent nicht Indien verprellen, da die Sanktionen mitzugehen, weil man eben die Inder braucht gegen die Chinesen in Asien. Und das ist so meine Kernthese. Also Europa war gestern, Asien ist morgen und die Alliierten sind viel wichtiger. Und da dürfen die auch schon mal die Sanktionen unterlaufen und den Druck von Russland wegnehmen.
Ja, Herr Dr. Braun, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, für die Einschätzungen und auch für die klaren und offenen Worte zu den verschiedenen Themen. Es kamen auch nicht nur Fragen in den Chat an, sondern mittlerweile auch sehr, sehr viele Danke und klasse Vorträge. Also auch nochmal gebe ich auch 1:1 so weiter. Und zeigt auch, dass wir da dann schon den Nerv der Zeit gefunden haben und deswegen auch nochmal von unserer Seite auf dem Mausermundi vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Brammel, für Ihre Zeit und für die Ausführungen.
Ich wollte auch nochmal Frau Windischbauer danken. Ohne diese hervorragende Grundlage hätte ich nicht so hemdsärmelig weitermachen können. Also es braucht die solide Datengrundlage und auf diesem soliden Fundament kann man dann auch ein bisschen freier sich bewegen. Herzlichen Dank dafür. Sie alle, die Sie da bei Mundi sind da wirklich in sehr guten Händen. Vielen Dank.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die Zeit möchte ich dann das Marktupdate beschließen. Wie anfangs erwähnt, die Präsentation auch von der Frau Windischbauer Die Teilnehmer aus Deutschland bekommen sie zugeschickt. Für die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz bitte an den Amundi-Ansprechpartner wenden. Der hat die ebenfalls vorliegen. Ein weiterer Hinweis noch, das nächste Marktupdate wird in 14 Tagen stattfinden, am 24.11. zur gewohnten Zeit. Ich bedanke mich für die Teilnahme, freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und einen angenehmen Tag. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.